Weil wenn wir das tun, dann machen wir die Schublade auf, stecken den Frauenfußball genau in die gleiche Schublade wie den Herrenfußball und machen sie zu. Und dann ist es nur noch eins. Und das ist etwas, was wir uns bewahren müssen und wo wir als Vereine, das mag jeder unterschiedlich sehen, aber zumindest ist es meine Haltung, den Spielerinnen gewahr machen, dass es ein Leben danach gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Business, der Nushu Podcast. Nushu ist Wachstumshub und Netzwerk in einem, heißt, als Member bekommst du bei uns echten Praxisinput, über 2500 inspirierende Kontakte, Events, Jobmatchings und geführte Learning Journeys zu den Themen strategisch Netzwerken und Personal Branding für dein berufliches und persönliches Wachstum. Hier im Podcast hörst du Frauen, die Female Business neu denken. Du bekommst echte Einblicke, ehrliche Erfahrungen und konkrete Learnings. Und heute geht es um Führung unter, sagen wir mal, besonderen Bedingungen. Denn wir sprechen über Führung unter Druck, der sichtbar ist, weil jegliches Handeln von außen bewertet wird, um Verantwortung, die eben nicht nur das eigene Handeln betrifft, sondern ganze Strukturen und vielleicht sogar Träume von Mädchen, die eines Tages Fußballprofi werden wollen. Meine heutige Gästin ist Bianca Rech. Sie ist ehemalige Nationalspielerin mit über 20 Jahren Profikarriere und heute Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern München. Und ja, mit dem FC Bayern ist sie gerade auf dem Weg zur vierten deutschen Meisterschaft in Folge. Sie ist gelernte Sportökonomin und hat früh begonnen, Verantwortung auch abseits des Spielfelds zu übernehmen, war bereits während ihrer aktiven Karriere für Organisationen wie die UEFA und die FIFA tätig und gestaltet jetzt eben den Frauenfußball auf europäischer Ebene strategisch mit. Wir sprechen heute darüber, wie es sich anfühlt, unter Hochdruck zu führen, zwischen öffentlicher Bewertung, strukturellem Kampf und auch manchmal der Frage, woher sie die Kraft nimmt, um einfach weiterzugehen und weiter gegen Windmühlen zu kämpfen. Schön, dass du da bist, Bianca.
Dankeschön. Freue mich sehr.
Bianca, kurz zum Start. Wo stehst du denn gerade, persönlich oder auch beruflich? Was beschäftigt dich aktuell am meisten?
Uff, das ist eine gute Frage. Ist doch sehr, sehr viel los. Ja, der zweite Teil der Saison ist natürlich immer sehr spannend, bringt auch einige Aufregung mit sich, weil es dann doch in den Endspurt geht. Es geht um sehr, sehr viel. Wir sind in allen drei Wettbewerben noch vertreten und freue mich auf die Zeit. Und ansonsten kann ich nicht klagen. Ich bin gesund, das ist doch ist die Hauptsache. Bin glücklich und fühle mich privilegiert jeden Tag.
Das ist schön. Was ist denn das an deinem Job, wo du sagst, das ist eben das Privileg, was du am meisten schätzt?
Ich würde sagen, das größte Privileg ist sicher, dass ich meine Leidenschaft und für das, wofür ich schon immer gebrannt habe, als kleines Kind Fußball zu spielen und dass ich das zu meinem Beruf habe machen können. Und das ist, glaube ich, das größte Privileg, was man haben kann, dass man jeden Tag zur Arbeit fährt und sich darüber freut und einfach Spaß hat an seiner Arbeit. Und das motiviert mich jeden Tag.
Wenn du jetzt sagst, das ist so dein Traum ja schon als Kind gewesen, wenn du jetzt sozusagen der kleinen Bianca, die von dieser Profikarriere geträumt hat, erzählen könntest, was seitdem passiert ist und was vielleicht auch du mit angestoßen hast, was wäre denn das, was du ihr als erstes erzählen würdest?
Oh wow, das ist eine schwierige Frage.
Okay, die war jetzt gemein.
Ja, die war gemein. Da ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich glaube, da gäbe es ganz, ganz viele Momente, die ich erzählen würde. Natürlich auch nicht nur die ganz schönen Momente, sondern auch die schwierigen Momente, wo man sich hat durchsetzen müssen, wo ich als junge Spielerin schwere Verletzungen gehabt habe und relativ früh in meiner Karriere mir schon Gedanken machen musste, wo die Reise denn in der Zukunft hingehen könnte. Und aber natürlich auch von den schönen Momenten, wie die Siege, die man gefeiert hat, das erste Mal auf dem Feld stehen und die Nationalhymne hören, das erste Mal eine Trophäe in die Luft zu stemmen. Also das sind alles Momente, die mein ganzes Leben lang auch geprägt haben.
Du hast ja schon während deiner aktiven Karriere den Grundstein eigentlich gelegt, das haben wir im Vorgespräch auch schon mal besprochen, dass du gesagt hast, okay, wie geht's danach weiter? Du bist Sportökonomin geworden und wolltest danach dann schon in diese Management-Richtung oder dieser Gedanke kam dann recht in Anführungszeichen vernünftig, weil ja klar ist, dass eine Profikarriere meistens irgendwann mal gar nicht so spät endet, oder?
Ja, das Wort Profi ist ja, wenn man jetzt mal ein paar Jahre zurückblickt, doch ein schwieriges Wort zu meiner Zeit. Ich habe natürlich zu meiner Zeit war auf dem allerhöchsten Niveau Fußball gespielt, damals in Frankfurt, in dem besten Verein Europas, wo ich die Champions League mitgewonnen habe. Habe Nationalmannschaft gespielt, aber habe nebenbei auch meine Ausbildung gemacht. Ich komme ja selber aus der Nähe von Köln, also Bad Neuenahr-Ahrweiler ist meine Heimat. Und ich erinnere mich an eine Zeit, da habe ich in Frankfurt Fußball gespielt, auf allerhöchstem Niveau, in meiner Heimat die Ausbildung gemacht. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass ich morgens um 7 Uhr aufgestanden bin, zu meinem Ausbildungsort gefahren bin, nachmittags um 3, halb 4 nach Hause gekommen bin, mich ins Auto gesetzt habe und 170 Kilometer einfach ins Training nach Frankfurt gefahren bin. Das ist dann hin und zurück sind das 340 Kilometer dreimal die Woche plus Spiel am Wochenende am Sonntag um 11 Uhr in der Früh in Frankfurt. Das habe ich 1,5 Jahre lang gemacht. Und habe mich dann aber auch leider in der Zeit auch zweimal sehr schwer verletzt am Knie. Ich war damals, ja, 20, 21, hatte eigentlich so die ganze Karriere noch vor mir. Aber auf der anderen Seite musste ich mir schon relativ früh Gedanken machen, es gibt wahrscheinlich auch ein Leben danach und es wird mich vielleicht sehr, sehr früh treffen. Mhm. Und habe dann eben eine Ausbildung gemacht. Ich war auch bei der Bundeswehr, bei der Sportfördergruppe, um den Sport natürlich irgendwie zu vereinbaren, habe aber dann nebenbei studiert. Also mein Fokus war wie immer beides, weil ich wusste, es kann von einem Tag auf den anderen für mich zu Ende sein, weil ich 2 Kreuzbandrisse im gleichen Knie hatte und der dritte hätte bedeutet, meine Karriere an den Nagel zu hängen. Im Nachhinein bin ich froh, dass mir das Glück treu geblieben ist und ich wirklich bis in einem Alter von 35 habe noch spielen können, auf recht hohem Niveau. Nationalmannschaft habe ich dann irgendwann auch gesagt, das reicht für mich auch nicht mehr körperlich. Mhm. Habe aber dann, ja, eigentlich bis zum Ende meiner Karriere auf allerhöchstem Niveau in der Bundesliga noch gespielt. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Aber es war immer klar, ich muss mich mit anderen Dingen beschäftigen und habe nebenbei immer gearbeitet und verschiedene Rollen auch eingenommen, um auch so meinen Weg zu finden, was mir vielleicht auch gefallen könnte, wo ich auch vielleicht meine Stärken auch einbringen kann. Und das, glaube ich, hat mir halt eben geholfen, so meinen Weg auch zu finden.
Ja, du setzt dich ja jetzt bei der Professionalisierung des Frauenfußballs auch dafür ein, dass es ein Mindestgehalt gibt. Das gab es ja bei dir wahrscheinlich noch nicht. Du musstest ja in Anführungszeichen nebenher arbeiten, weil du sonst von nichts hättest leben können. Wurde damals, oder das ist jetzt eine Frage, die schneide ich im Zweifel wieder raus, eigenes Interesse, wurdet ihr überhaupt bezahlt? Also habt ihr was bekommen, ja?
Ja, tatsächlich. Also wir haben schon, ich habe einen Arbeitsvertrag, oder ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, wie man das früher nannte zu der Zeit, aber ich weiß, dass ich Geld bekommen habe. Aber klar, das hat, und dann hat man noch ein Auto bekommen, dann hat man noch irgendwie Tankgeld bekommen und dann hat man sich irgendwie über Wasser gehalten. Ich habe dann meine Ausbildung gemacht, wo ich dann noch was verdient habe, aber ich habe auch noch zu Hause gewohnt. Als ich den ersten Schritt gemacht habe, in Frankfurt zu wohnen, habe ich in einer, ich weiß nicht, glaube ich, 35 Quadratmeter Wohnung gelebt, habe für den FFC Frankfurt Fußball gespielt auf allerhöchstem Niveau und habe nebenbei noch, werde das nie vergessen, Geld versucht zu verdienen bei einer Bank als am Empfang, um halt eben, ja, das ist verrückt, also ja. Am Empfang, um halt Geld zu verdienen, dass ich über die Runden gekommen bin, aber halt immer den Fokus, meine Leidenschaft, diesen Fußball an erste Stelle gestellt. Mhm. Und dafür habe ich halt sehr, sehr viel in Kauf genommen.
Mhm. Wie ging denn dann der Weg zur Sportdirektorin beim FC Bayern weiter?
Also ich bin ja dann vor fast 10 Jahren zurückgekommen zum FC Bayern, habe dann ja angefangen beim FC Bayern als Teammanagerin der ersten Frauenmannschaft und das war so eine Zeit, wo man beim FC Bayern, glaube ich, noch selber nicht so richtig wusste, wie kann denn die Zukunft des Frauenfußballs so aussehen. Klar, den Frauenfußball gibt es schon sehr, sehr lange beim FC Bayern und auch nicht, also sie waren schon immer irgendwie erfolgreich, aber es gab nie so einen richtigen Plan, wo die Reise hingehen soll. Und ich bin dann 2016 reingekommen und habe wirklich alles mal mit der Karin Danner zusammen von links nach rechts gedreht, um wirklich zu gucken, welches Potenzial liegt denn hier auch auf der Straße tatsächlich. Und wir haben dann, ich habe dann 2018 eine Strategie geschrieben und haben, Karin und ich haben sie dann dem Vorstand vorgelegt, um eben wirklich diesen Weg auch zu zeichnen, wie erfolgreich man sein kann, wenn man die richtigen Ressourcen einsetzt. Und da geht es gar nicht nur um Geld, sondern wir hatten damals 4 Festangestellte im Frauenfußball. Wir sind heute auf operativer Ebene allein schon 16 Leute. Und da ist der ganze Staff noch gar nicht dazu gezählt. Also wenn man sich 2017 entschieden hat, zum FC Bayern zu kommen als Profifußballerin, ist man zwischen Sportpark Aschheim, zwischen Säbener Straße, zwischen Olympiapark von Trainingsort zu Trainingsort getingelt. Und dann mit dem Einzug in den FC Bayern Campus hat das die komplette Welt verändert. Und wir waren einfach in der Lage, auch mit gewissen Zielen, die wir definiert haben in dieser Strategie, Ressourcen einzusetzen, aber auch Ressourcen zu bekommen, Festangestellte im sportlichen Bereich und. Und das ist wirklich so eine Reise, die wir bestritten haben damals. Und dann bin ich sportliche Leitung geworden, dann Abteilungsleiterin, weil die Karin Danner nach sehr, sehr vielen Jahren dann eben auch in Rente gegangen ist und bin dann Direktorin geworden. Also es war schon eine sehr interessante, aber auch sehr spannende Reise, wenn ich 10 Jahre zurückblicke. Und das ist ja gar nicht so einen langen Zeitraum. Aber wenn wir 2016, als ich gekommen bin im Herbst und wo wir jetzt stehen, das sind nur 10 Jahre. Und das ist eigentlich verrückt.
Das heißt aber, euer Strukturpapier wurde vom Vorstand offen angenommen und nicht so... Okay, Mädels, was wollt ihr denn jetzt?
Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben das wirklich sehr, sehr gut überlegt und auch strategisch, wie wir das am besten auch platzieren. Und man muss schon sagen, dass man uns da wirklich unterstützt hat in den Jahren auch und gesagt hat, okay, wir packen das an. Wir sehen da auch diese Möglichkeit des Wachstums. Ja, und wenn man heute eben sich das anschaut, ich glaube, dann können wir alle sagen, es war der richtige Weg.
Jetzt habe ich im Intro das ja schon angesprochen gehabt, dass eben das Besondere an deinem Job ist, dass ihr natürlich jetzt in den letzten 10 Jahren sehr viel Erfolg hattet und das von außen so wirkt, als sei das immer ein Schritt noch eins obendrauf. Ihr zieht jetzt bald nach Unterhaching, also sozusagen ein Stadion nur für euch. Also das ist immer mehr. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das ja ein enormer Druck ist, weil du immer weißt eben, dass sehr viele Menschen dir dabei zuschauen, das bewerten, vielleicht auch in Anführungszeichen den Frauenfußball so ein bisschen abtun, ja, also ich will jetzt hier nicht weiter irgendwie in dieses Horn blasen, aber ist der leider so. Wie gehst du denn damit um?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil auch ich spüre, dass sich die Gesellschaft auch verändert hat und wir reden über das Thema Social Media, jeder kann was sagen, jeder darf was sagen, jeder darf sich äußern, ob das unter der Gürtellinie ist und findet so seinen Platz. Und das ist speziell in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, hat das schon massiv zugenommen. Also auch, dass man bewertet wird, öffentlich bewertet wird. Ich meide es, auf Social Media irgendwelche Kommentare zu lesen, weil dann müsste ich wahrscheinlich hinwerfen. aber es ist schon, ja, das... Ich versuche unseren Weg zu gehen und ich glaube, das ist eben der richtige. Und es geht gar nicht immer darum, dass man alles von heute auf morgen umsetzt, sondern dass man das ganz bewusst Schritt für Schritt die richtigen Hebel und die richtigen Knöpfe drückt. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, dass es nachhaltig ist. Und da bin ich schon der Meinung, dass wir das sehr, sehr gut machen. Klar würde ich mir auch manchmal wünschen, dass Dinge schneller gehen, dass man vielleicht weniger Diskussionen hat, wenn man Dinge umsetzen möchte. Aber es ist so ein bisschen auch der FC Bayern Weg und das gehört dazu. Und da ist sehr viel Tradition dahinter, aber man versucht es nachhaltig zu machen. Und das ist bei der Schnelllebigkeit der Gesellschaft, auch bei der Schnelllebigkeit des Frauenfußballs, was man auch beobachtet, ist es schon auch ein gesunder Ansatz. Aber klar, das gefällt nicht jedem. Man muss mit viel, viel mehr Kritik umgehen. Man muss sich viel mehr Dingen stellen. Aber wichtig ist, dass man bei sich bleibt. Und wie ich es eben gesagt habe, wenn man sich mal die letzten 10 Jahre eben anschaut, was wir geschafft haben als Verein, als Direktion, jeder einzelne Mitarbeiter, der da mit Herzblut dabei ist, und jeden Tag kommt und an das Große glaubt, an das, was wir gemeinsam schaffen können. Und das ist das, was unglaublich motiviert und viel Spaß macht.
Und jetzt kurze Werbeunterbrechung. Du hast ein tolles Produkt und denkst darüber nach, es zu verkaufen, aber du weißt einfach nicht, wie du genau anfangen sollst, dann könnte das eBay-Durchstarter-Programm genau der richtige Einstieg für dich sein. 3 Monate lang bekommst du persönlichen Support, zahlst keine Verkaufsgebühren und kannst deine Angebote gemeinsam mit ExpertInnen optimieren. Wenn du neugierig bist, den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das heißt, dir hilft in dem Sinne eben immer wieder dieses Klarmachen, okay, guck mal, das haben wir schon geschafft und deswegen machen wir auch weiter.
Genau.
Und ich lese keine Social-Media-Kommentare.
Das kann ich nur empfehlen, ja. Ja, das ist wirklich der Ansatz, wirklich auch zurückzublicken und sagen, okay, was haben wir denn auch alles geschafft? Und eben wissen, wie schnelllebig das Geschäft auch im Fußball ist. Du kannst 3 Wochen lang, und ich glaube, die Jungs sind ja auch ein gutes Beispiel, man gewinnt. Und das ist natürlich auch der Anspruch des Vereins. Man weiß das, wenn man für den FC Bayern arbeitet, wenn man Spieler für den FC Bayern oder Spielerin für den FC Bayern ist, dann ist dein Rucksack schwer, weil das Logo ist verpflichtet zu etwas. Und das muss man schon auch, muss man sich gewiss machen, wenn man beim FC Bayern arbeitet. Der Anspruch ist Erfolg. Aber trotzdem ist es auch wichtig, auch zurückzublicken und auch manchmal sich selber auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, wir haben echt schon viel und Großes erreicht.
Und wie kommst du mit diesem Anspruch klar? Also das ist ja eben ein enormer, also ich stelle mir das ganz schön schwerlassend auf den Schultern vor. Sagst du, das geht einfach nur mit deinem Team im Rücken, von dem du ja auch gerade gesprochen hast? Oder weiß ich nicht, kann man denn dazwischen überhaupt mal abschalten und sagen, oh, ich weiß nicht, ich werde diesen Druck irgendwie, ich schüttel den so ein bisschen ab und ich mache jetzt einfach mal Pause.
Ich glaube, was mir zugutekommt, ich war ja selber Spielerin und dieser Umgang mit Drucksituationen ist etwas, was ich von früh an gelernt habe und damit auch in meiner heutigen Rolle sehr, sehr gut klarkomme. Und das auch wirklich differenzieren kann. Es ist immer die Frage, was ist Druck und was ist Stress oder wie wird es ausgelöst? Und da hilft mir natürlich auch, dass ich erstens Spielerin war, aber auch zweitens jetzt auch schon sehr lange in dieser Rolle bin und weiß, wie das Hamsterrad sich halt auch dreht, wenn der Tag wieder so ist und der Tag wieder so ist. Man kennt gewisse Dinge kommen immer wieder gerne vor und dann wenn du mich vielleicht vor 5, 6 Jahren gefragt hast, wäre ich wahrscheinlich bei Themen durchgedreht und hätte das ganz anders als Druck empfunden. Heutzutage kann ich das sehr gut differenzieren, was wirklich Druck ist und was kein Druck ist. Grundsätzlich würde ich behaupten, empfinde ich keinen Druck, sondern ich hab nach wie vor das Gefühl, ich fühle mich sehr privilegiert. Und ich glaube, dass wir und bin davon überzeugt, dass wir sehr, sehr gute Arbeit machen.
Also ich kann mir dann vorstellen, dass du diesen Druck auch nicht an deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergibst. Aber wie ist es sozusagen ja für dich dann in der Mitte zu stehen? Und einerseits willst du das ja eben wahrscheinlich nicht auf andere übertragen. Auf der anderen Seite ist der Anspruch sehr hoch. Hast du da ein Rezept für dich gefunden?
Ja, absolut. Was du gerade angesprochen hast, ist in meiner Meinung sehr, sehr wichtig. Ich habe ja auf der einen Seite auf operativem Level mein Team, meine Mitarbeiter und Kolleginnen. Auf der anderen Seite aber auch eine Mannschaft mit Spielerinnen, die auch jedem Tag diesem Druck ausgesetzt sind. Jedes Wochenende, wenn das Spiel kommt, die wissen ganz genau, sie müssen gewinnen. Mhm. Das ist der Anspruch. Und das ist eben natürlich, das macht was mit dir. Aber ich finde es umso wichtiger, und das habe ich auch gelernt, oder das musste ich lernen auch, dass wenn ich Druck empfinde oder gestresst bin, dass ich das nicht weitergebe, dass mein Team das eben nicht spürt. Und das ist sicherlich eine Kunst, beziehungsweise ich musste das lernen. Vor ein paar Jahren war ich sicherlich auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Keiner ist als Leader geboren und man muss in Rollen hineinwachsen. Und mir ging das ähnlich, vor allen Dingen in der Zeit, wo du selber als Spielerin dann direkt in eine Managementrolle reinrutschst und dieser Switch natürlich auch nicht ganz einfach ist. Und man hat natürlich auch eine gewisse Emotionalität, wenn du selber Spielerin warst, auch da so diesen Abstand zu finden zwischen, man ist jetzt noch auf dem Platz und man steht daneben. Und das hat auch gebraucht, auch diese Emotionalität zu filtern und dass man eben diesen Stress oder diesen Druck, den man vielleicht selber fühlt an der einen oder anderen Stelle, dass man das eben nicht an sein Team weitergibt, weil somit verunsicherst du nur. Und das ist, glaube ich, ja, wichtig und auch ein großes Learning.
Mhm. Das hätte ich dich auch noch gefragt. Wie ist es denn, aus dieser aktiven Rolle in die, in Anführungszeichen, passive Rolle zu schlüpfen, wenn man genau weiß, was die Frauen auf dem Platz durchmachen? Also auf der einen Seite, dass du dich ja extrem gut reinfühlen kannst und auf der anderen Seite, dass man sich vielleicht doch auch manchmal denkt, verdammte Axt, hätte ich jetzt irgendwie anders gemacht.
Ja, damit hast du es schon gut angesprochen, was ich eben gesagt habe. Das ist nicht immer einfach. Ich glaube, je älter ich werde und je mehr Abstand ich vom grünen Rasen bekomme, wird das etwas einfacher. Aber klar, ich kann mich sehr gut reinfühlen, also in Emotionen, in Spielsituationen, was da in einem vorgeht. Das hilft natürlich auch in der Kommunikation mit meinen Spielerinnen oder auch Situationen, ja, oder Phasen auch zu bewerten, weil ich relativ gut spüren kann, was da passiert. Aber auf der anderen Seite auch manchmal natürlich selber eine Emotionalität dann mitbringe, wenn ich dann auf der Bank sitze und man die Dinge dann sieht und wirklich sich manchmal an den Kopf versagt, wie, warum, das geht doch jetzt nicht. Also ja, ich gebe es zu, das packt mich dann zwischendurch schon auch mal.
Kannst du aber dann mit der Mannschaft drüber reden? Also gibt es dann auch Feedback, das an dich wieder zurückgetragen wird? Von wegen, Bianca, ich weiß, du hättest es anders gemacht, aber...
Ja, also es wird immer weniger, das auf jeden Fall. Aber es gab sicherlich auch mal Situationen. Und da bin ich dankbar für. Weil klar, ich bin Spielerin, ich war als Spielerin schon sehr emotional und gehe halt auch mit und feuere an. Aber ich kann mich auch sehr auch ärgern. Und mich aufregen. Da kam sicherlich das ein oder andere Feedback in den letzten Jahren mal von Spielerinnen, die gesagt haben, hey Jay, kannst du vielleicht ein bisschen runterfahren?
kann ich mir so ein Gespräch gar nicht vorstellen, dass du da so ausflippst.
Ja, also es hat natürlich schon eine Grenze, das Ausflippen. Aber klar, wie ich eben schon gesagt habe, du zeichnest natürlich ein Bild und du hast eine Wirkung auf andere und das darfst du halt nie vergessen. Und das wirkt natürlich auf Spielerinnen. Und dann hast du unterschiedliche Spielerinnen, die das vielleicht auch verunsichert, wenn du eben dich so und so verhältst. Und ich finde das wichtig. Aber kann ich das komplett ablegen? Würde ich sagen, nein.
Nee, das würde ja wahrscheinlich dann auch in eine gewisse Emotionslosigkeit ausufern, was ja auch nicht schön ist.
Und es ist authentisch, so bin ich. Klar, es gibt Grenzen und das habe ich, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut im Griff. Aber ich bin emotional und gehe halt mit. Und ich würde mich da schon als emotionaler Leader bezeichnen.
Mhm. Wenn du jetzt die Frauen auf dem Platz siehst und eben auch siehst, was in den letzten 10 Jahren im Profifußball passiert ist, ist die Entwicklung oder ist der Druck, wenn wir wieder über Druck sprechen, auf den Frauen auf dem Platz mittlerweile nochmal ein anderer, als es zu deinen Zeiten war? Entwickelt sich das in eine gute Richtung oder wie schätzt du das ein?
Ja, die Entwicklung ist wirklich so schnell, wenn man jetzt nun mal den Zeitraum der letzten 5 Jahre sich anschaut, wie sich das Spiel generell entwickelt hat, aber auch Thema Sichtbarkeit, das, was da drumherum passiert, auch so dieser Einfluss, den Spielerinnen tagtäglich mittlerweile ausgesetzt sind. Wir reden über das Thema Social Media. Jede Spielerin hat einen Berater. Jeder hat was zu sagen. Und ich gehe davon aus, Spielerinnen lesen Kommentare. Sie nutzen Social Media natürlich auch für sich selber. Alles, was da um eine Spielerin mittlerweile passiert, das ist nicht mehr vergleichbar mit, wo ich vielleicht vor 10 Jahren aufgehört habe. Da hast du dich damit beschäftigt, ins Training zu gehen, Fußball zu spielen, hast dich mal über die Trainer geärgert. Aber da gab es halt diese ganze mediale Aufmerksamkeit und dieser Zugang, so wie er heute ist, den gab es natürlich gar nicht. Ich glaube, dass das nicht einfach ist, dass da schon Spielerinnen auch mit zu kämpfen haben, weil es eben auch in eine ungute Richtung gehen kann. Und wir das auch, ja, auch spüren natürlich. Es werden mehr Fans, jeder hat eine Meinung. Ist es jetzt, wie sagt man, is it for the good or for the bad? Es gehört ein Stück weit dazu, diese Entwicklung. Aber, und das sage ich immer, wir müssen im Frauenfußball darauf achten, dass wir bei uns bleiben und wir uns immer klar machen, warum sind wir denn heute, wo wir sind? Weil der Frauenfußball gewisse Werte, eine gewisse Nahbarkeit mit sich bringt und die dürfen wir uns nicht verlieren. Weil wenn wir das tun, dann machen wir die Schublade auf, stecken den Frauenfußball genau in die gleiche Schublade wie den Herrenfußball und machen sie zu. Und dann ist es nur noch eins. Und das, glaube ich, müssen wir vermeiden, dass wir eben, wir sind der Frauenfußball und der Frauenfußball hat über Jahre etwas mitgebracht und über Jahre Fans begeistert, weil sie eine Einzigartigkeit haben, weil sie eine Nahbarkeit haben, weil wir andere Werte vielleicht auch ein bisschen verkörpern und immer überlegen müssen, wo kommen wir her? Und das dürfen wir uns nicht, das dürfen wir nicht verlieren.
Das finde ich aber einen spannenden Punkt, weil viel ja auch die öffentliche Meinung ist so, der Frauenfußball will dahin, wo der Männerfußball ist. Dann ist das aber ja gar nicht das Ziel. Und inwiefern sind die Werte andere außerhalb jetzt dieser Authentizität? Nahbarkeit, also dass man eben nicht von abgehobenen, anderen, weiß nicht, überbezahlten Fußballspielern spricht? Oder wie genau siehst du denn den Unterschied? Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil das ist ja eigentlich spannend zu hören. Wir wollen gar nicht gleichgesetzt werden oder gleichgesehen werden, sondern wir wollen mit der gleichen Sportart, aber für etwas anderes stehen.
Ja, also du hast es schon angesprochen, das Authentische dürfen wir nicht verlieren, die Nahbarkeit dürfen wir nicht verlieren, aber was auch wichtig ist, wenn wir über das Thema Equal Pay sprechen, ist in meinen Augen ist das nicht der richtige Ansatz. Wir haben mit ganz anderen Themen zu kämpfen. Wir haben das mit den Themen wie Mindestgehalt zu kämpfen. Wir haben das Thema Infrastruktur für Vereine zu schaffen, dass Spielerinnen überhaupt tagtäglich ihrem Fußballberuf nachgehen können. Das sind ja schon Herausforderungen, die wir haben. Und darüber hinaus ist es sicherlich auch eben, wie sieht denn mein Alltag als Spielerin auch aus? Bekomme ich alles hinterhergetragen? Also das ist so dieses, wie sieht denn mein Leben außerhalb des Fußballs noch aus? Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wir haben ja ein Programm bei uns beim FC Bayern, das nennt sich Empower Her. Und da geht es eigentlich darum, dass wir Spielerinnen mit Mentoren oder auch verbinden, beispielsweise von unseren Sponsoren, wo Frauen in höheren Positionen beschäftigt sind und die verbinden mit unseren Spielerinnen oder dass wir Veranstaltungen machen über Thema Finanzwesen oder, damit die Spielerinnen einfach auch wissen, wie das Leben da draußen sonst noch so funktioniert. Und das ist eben, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen den Herren, die im jungen Alter schon in diese Bubble reingedrückt werden und nichts anderes mehr kennen. Und wir wissen, wie groß der Prozentsatz ist, die alle hinten runterfallen, wie viele wirklich es nur noch ganz oben schaffen. Der Frauenfußball geht in eine ähnliche Richtung, weil, ich sag mal, bei den Top-Vereinen Spielerinnen auch mittlerweile sehr, sehr viel Geld verdienen können und dass auch junge Spielerinnen sind, die plötzlich nicht mehr die Zeit haben, ein Studium zu machen oder eine Ausbildung zu machen oder für sich einen Weg zu finden, wie könnte denn meine Zeit nach dem Fußball aussehen? Und das ist etwas, was wir uns bewahren müssen und wo wir als Vereine, das mag jeder unterschiedlich sehen, aber zumindest ist es meine Haltung, den Spielerinnen gewahr machen, dass es ein Leben danach gibt. Das sei dadurch, und das kommt sicherlich dadurch, dass es mich geprägt hat zu meiner Zeit mit Verletzungen. Aber es wird natürlich schnell vergessen, wenn du eben weißt, ich muss mir ja keine Sorgen machen, ich verdiene genug Geld, ich kann genügend Geld zurücklegen. Ja, aber der Tag X kommt, das wird nicht für dein restliches Leben reichen. Und da ist es eben wichtig, dass wir diese Werte, diese Bodenständigkeit, die ja noch da ist, dass wir uns die bewahren. Dass man nicht beim Kit-Manager am Bus vorbeiläuft und alles auf den Boden schmeißt und sagt, oh, alles andere ist nicht meine Aufgabe oder alles hinterhergetragen bekommen. Das mag auch in anderen Vereinen vielleicht so sein, aber für mich ist es wichtig, diese Haltung zu haben, ja, dass da weit mehr dazu gehört, als nur zu kommen, meine Fußballschuhe anzuziehen und mein Training zu machen und wieder zu gehen.
Ja,
und das. Also es geht um Verantwortung übernehmen und das gehört irgendwie auch zu einer Persönlichkeitsentwicklung dazu. Und ich finde schon, dass wir da auch eine Aufgabe mit haben.
Wie du sagst, Verantwortung auch und sich dessen bewusst sein, dass eben danach noch was kommen muss. Was ich aber eigentlich spannend finde, ist, dass diese Verantwortung ja eigentlich im Männerfußball auch da ist, weil es dort auch noch ein gewisser Prozentsatz schafft.
Ja, durchaus. Ich bin der Meinung, dass man vieles auch mal überdenken müsste, gerade wenn man junge, wie man junge Spieler heutzutage in allen NLZs, ja, wie man sie fördert. Und fördern heißt für mich nicht nur auf dem Fußballfeld.
Und fördern heißt ja auch nicht nur, einem die schöne Bubble, von der du gesprochen hast, auszumalen und zu sagen, du bist der Tollste und der Coolste und der Allergrößte und danach kommt der Fall sehr, sehr schnell und vor allem sehr, sehr tief.
Ja, und ich finde heute, gerade heute in der Gesellschaft, wenn man eben nach links und rechts guckt, wir wissen, mit was wir alles zu kämpfen haben. Und es ist wichtig, eine Meinung zu haben. Und eben Sportler, die ja auch in der Öffentlichkeit stehen, ist es wichtig, eine Meinung zu haben. Weil sie natürlich auch polarisieren können, weil sie aber auch überzeugen können, weil sie viele Menschen erreichen. Und da ist es halt eben wichtig, dass du nicht nur deine eigene Bubble kennst, sondern auch weißt, was sonst noch so da draußen passiert.
Hast du denn das Gefühl von den Fans her gesehen, dass Fans des Frauenfußballs andere Fans sind als die des Männerfußballs, weil sie um eure Werte wissen? Oder eben Bodenständigkeit, das ist wirklich ein fieses Wort, ja. Authentizität gut finden und auch bei euch sehen? Oder ist das einfach auf einer ganz anderen Ebene des Sports?
Es gibt so zwei Dinge, glaube ich. Auf der einen Seite ist es wirklich, dass wir Fans haben, die genau Fans von Frauenfußball sind, weil es genau um diese Werte eben geht. Die Zielgruppen sind ja auch ein bisschen anders. Personen, die zu uns kommen, das sind viele auch Familien mit Kids, tatsächlich, die auch ganz klar sagen, wir haben mal eine Umfrage gemacht, die Mädels sind Vorbilder für uns. Und das ist halt für mich eine wichtige Message. Da sind wir eben da, was transportiere ich auch als Spielerin? Also wie möchte ich auch nach außen wirken? Und das ist sicherlich ein großer Teil, dass man dort andere Zielgruppen beim Frauenfußball findet als im Herrenfußball. Weil sie eben genau deshalb, weil sie schon lange dabei sind und das eben so schätzen auch, diese Nahbarkeit. Und aber auf der anderen Seite, was wir jetzt beispielsweise auch sehr stark spüren, ist, dass es viele Fans gibt, die Fans von Spielerinnen sind.
Mhm. Und nicht. Das bekomme ich gerade bei uns im Bekanntenkreis mit Julia direkt, Quinn, die auch
beispielsweise.
Trikot. Ja.
Ja. Aber nicht vom Verein. Und das ist, wenn man jetzt über Social Media eben spricht, was wir jetzt gerade sehr stark spüren, wir haben jetzt ein, zwei Spielerinnen, die sich entschieden haben, auch den Verein zu verlassen, einfach nach vielen Jahren, das ist klar, man trifft da natürlich auch Entscheidungen auch gemeinsam, nicht immer nur von Vereinsseite, was die Fans dann manchmal denken, und unseren Trainer beispielsweise sehr stark angehen, obwohl wir wirklich die irgendwie bisher eine sehr, sehr gute Saison spielen, ein unglaublich guter Trainer ist, aber Fans wirklich übelst in Social Media unseren Cheftrainer beleidigen. Und das ist etwas, wo ich dann manchmal nicht ganz nachvollziehen kann, wo du auch wirklich Kommentare liest. Da geht es gar nicht um den FC Bayern, sondern geht es um eine, weiß ich nicht, in Anführungszeichen Beziehung und Fanverhalten zu einer Spielerin. Eigentlich nur.
Also so eine Personifikation, das ist einfach, ja. Mhm.
Und das ist etwas, was ich irgendwie spannend finde, dass es sehr stark diese Personifikation ist und nicht die Identifikation mit dem Verein.
Ja, stimmt. So hätte ich jetzt von außen Männerfußball eingeschätzt. So, ich bin Fan eines Vereins und die Spieler wechseln zwar. Und es kann sein, dass es irgendwie jede Saison jemand anders ist, aber es geht um das große Ganze und nicht um die Einzelne. Aber das ist sehr spannend, dass anscheinend ja dann Frauen ein anderes Gefühl transportieren.
Vermutlich. Ja, aber es ist etwas, was uns jetzt in den letzten Wochen wirklich auch stark aufgefallen ist, was eben durch Abgänge, die Spiele von Spielerinnen, die sehr viele Jahre beim Verein sind wirklich da die Art und Weise über Social Media, auch meine Person, wo ich persönliche Nachrichten plötzlich bekomme über Instagram, was ich so vorher beispielsweise auch nie erlebt habe.
Mhm. Und du wirst dann angegangen, weil diese Spielerin zu einem anderen Verein nach, keine Ahnung, in England geht, ja, wie man es sieht.
Ja, genau.
Und dann heißt es, wie kannst du das denn durchgehen lassen? Hä?
Genau, so ungefähr, genau.
Ich will noch mal zurück zu den Spielerinnen. Ist es denen bewusst, dass die diese Vorbildfunktion auch haben oder eben, dass diese Personifikation da stattfindet und sie damit ja auch wieder eine Verantwortung tragen? Sprecht ihr darüber?
Also die Spielerinnen von uns sind in der Regel alle sehr gut auch betreut von Beratern oder auch Agenturen, gerade wie du eben angesprochen hast, Julie Quinn, die natürlich darum weiß, ist ja klar, das lässt sich ja auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, vermeiden oder man, das ist ja offensichtlich bei Julie auch, aber gerade was Julie betrifft, sie ist da wirklich hochprofessionell und weiß ganz genau, wo Grenzen sind, und weiß es aber auch für sich zu nutzen und das ist auch völlig in Ordnung, aber wirklich auf einem sehr, sehr, auf einer sehr gesunden Ebene und ich ziehe da wirklich immer absolut den Hut vor ihr, weil sie Profi durch und durch ist und damit unglaublich gut umgeht.
Spannend. Wenn du jetzt deine Ziele für die nächsten Jahre, du hast schon die Infrastruktur angesprochen, das Mindestgehalt, das sind so deine zwei großen Punkte, die du weiter vorantreiben möchtest. Welchen Punkt gibt es noch, den du in deiner Position weiter vorantreiben willst?
Ja, da gibt es viele. Also das eine oder andere hast du ja schon angesprochen, Thema Infrastruktur mit dem Stadion in Unterhaching, aber auch den Bau eines eigenen Nachwuchsleistungszentrums für den Frauenfußball beim FC Bayern ist absolut einzigartig. Und das ist eine große Aufgabe und das da mitwirken zu können, dass ich sag mal, ja, da dabei sein zu können, das ist schon eine tolle Aufgabe und da freuen wir uns auch wirklich alle sehr, weil das besonders ist und eben im Hinblick auf die Europameisterschaft im eigenen Lande 2029, da warten jetzt wirklich 4 tolle Jahre auf uns oder 3 tolle Jahre, die ganz viel Bewegung im Frauenfußball mitbringen und ganz viel Sichtbarkeit auch hier in Deutschland wieder schaffen können und das müssen wir nutzen, das müssen wir als Verein nutzen, aber auch als Liga. Ja, und dann, ansonsten ist für mich, mein Ziel ist ganz klar, dass wir den Frauenfußball beim FC Bayern weiter vorantreiben und nicht stehen bleiben und weitermachen. Und vielleicht dann irgendwann mal die Champions League gewinnen.
Würdest du denn trotzdem aus deiner Sicht empfehlen, das Ziel Profifußballerin zu verfolgen? Oder sagst du, ist ein hartes Metier und es ist eben auch die Möglichkeit besteht, dass es nur für eine sehr kurze Zeit ist?
Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich das heute sagen kann, dass ein kleines Mädchen wirklich den Traum haben kann, Profifußballerin zu werden. Weil vor 20 oder vor 25 Jahren haben wir Trikots von irgendwelchen Jungs von irgendwelchen Vereinen getragen mit Männernamen auf dem Rücken und heute tragen junge Mädels und sogar Jungs den Namen von Julie Quinn beispielsweise auf dem Rücken. Und ich bin froh und freue mich darüber, dass heute junge Mädchen den Traum haben können, Fußballprofi werden zu können. Und den sollten die jungen Mädels auch leben können.
Da bin ich mal gespannt auf die nächsten 20 Jahre. Letzte Frage, Bianca, die wir immer hier im Podcast stellen, ist, wenn du auf ein Plakat bei einem zum Beispiel Nushu-Event einen Satz drucken lassen könntest, was würde draufstehen? Egal, ob jetzt in Bezug auf Profifußball von Frauen, auf deine Position, ganz egal.
Ich würde sagen, es ist in Englisch, wenn es okay ist. Also, Leadership is not being in charge. It's about taking care of those in your charge.
Sehr, sehr gut. Das kann man auf jeden Fall auf alle Bereiche anwenden.
Ja.
Bianca, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Das war super spannend.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall mal in Unterhaching.
Ja, bestimmt.
Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge Female Business, der Nushu Podcast, diesmal mit Bianca Rech. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit Menschen, die Lust auf eine neue Perspektive auf Fußball haben, die sich für die Entwicklung des Frauenfußballs interessieren, für die Frage, warum der Vergleich mit dem Männerfußball vielleicht manchmal zu kurz greift und die in Bezug auf Leadership spannend finden, wie man mit Druck umgeht, ohne den eben an sein Team weiterzugeben und seiner Haltung treu bleibt. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Abo und eine Bewertung. Und wenn ihr euch für Nushu interessiert, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes und vielleicht treffen wir uns dann schon ganz bald in Person. Bis zur nächsten Folge.